Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Diesmal kann ich die Nummer mal wieder selber sagen. Marcel hat es mir gerade mal gesteckt. Folge 77. Es geht voran, es schreitet voran. Wir haben natürlich wieder hier unseren altbekannten Marcel mir gegenüber sitzen. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Diesmal sagen wir keine anderen Folgennummern, nicht, dass man sich bei uns im Hintergrund wieder darüber moniert, dass wir nicht wissen, welche Folge herrscht. Deswegen behalten wir einfach die 77 bei. Das ist die heutige Folge mit unserem
Schnapszahl,
wunderbaren Gast. Ja, und heute auch wieder mal nur einen Gast. Wir haben immer so einen Wechsel gehabt. Ne? Wir haben zwei Gäste, einen Gast. Letzte Woche oder vorletzte Woche sagen wir mal zwei Gäste.
Stimmt.
Jetzt haben wir wieder einen Gast.
Also ist gute Mischung drin. Bevor wir zu unserem Gast kommen, noch ein kleiner Hinweis, nochmal in eigener Sache. Nämlich am 10.04.2024, Abendevent, unser erster Live-Podcast von Marcel und mir. Wir freuen uns riesig, mal die Podcast-Community begrüßen zu dürfen, auf ein paar Getränke, auf ein paar Snacks, die wir gerne kostenlos mit in den Ring schmeißen. Wir haben schon mal beim letzten Mal gesagt, der Henning Habs von VW wird entsprechend dabei sein, der Leiter für Automotive Cybersecurity ist. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht auch schon von uns, vom Deutschen IT-Security-Kongress. Das Ganze steht so ein bisschen unter dem Motto, kann mein Auto gehackt werden? Also auch da sind wir wieder reißerisch unterwegs. Merkt euch den 10.04. vor und meldet euch gerne an. Wir packen mal was in die Shownotes, würde ich sagen.
Vor allen Dingen habe ich dafür extra meinen Urlaub verschoben. Also ich wäre jetzt persönlich angegriffen, wenn wir da nicht mindestens 50 Teilnehmer hinbekommen.
Ja, so.
Aber ich glaube, die Plätze sind auf 30 limitiert, oder?
Ja, ich kann, irgendwie sowas war das, ja. Also schlagt gerne schnell zu. Ich kann nicht so weit gehen und sagen, ich habe meinen Urlaub verschoben. Für mich ist es einfach ein ganz normaler Mittwoch. Aber so ist das. Gut, weg von unserem Live-Podcast-Event, wo wir uns riesig drauf freuen. Heute wieder zu unserem digitalen Podcast. Und tatsächlich müsste es eine der Folgen sein, die wir mit Gästen aufnehmen, die am weitesten weg sind. Und da begrüße ich einmal komplett in den Süden den Jimmy. Schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo, auch von mir. Ich sitze, wie gesagt, ganz weit weg in Österreich, wie man wahrscheinlich auch hört an der Sprache. Genau gesagt in Elsbeten, das ist ein kleiner Ort bei Salzburg, wo wir unsere Niederlassung haben. Und ja, freue mich auf das Gespräch jetzt.
Sehr cool, danke Jimmy. Ja, nimm uns doch direkt mit, wer du bist, wo du herkommst, hast du gerade schon mal gesagt. Es geht ein bisschen tiefer in den Süden, auch in sprachlich interessante Gegenden, haben wir gerade schon festgestellt im Vorgespräch. Ich hoffe, ihr seid auch so gut wie hast du nochmal den Ausdruck genannt, im Verstehen der österreichischen Sprache?
Austriazismen, um beim Terminus Technicus zu bleiben.
Sehr gut, genau. Ich hoffe, ihr seid da drin auch so gut, wie wir es hoffentlich dann auch im Verlauf des Gesprächs sind. Aber Jimmy, stell dich gerne kurz vor, was du sonst so machst und natürlich auch, was dich auszeichnet. Eine unserer Lieblingsfragen hier im Podcast.
Was mich auszeichnet? Ja, wahrscheinlich immer ein Lachen auf der Lippe, trotz Security. Also mein Job ist, ich bin Global Head of Digital Security bei einem Unternehmen, das man wahrscheinlich kennt, Red Bull. Man kennt wahrscheinlich die Marke, man kennt wahrscheinlich
vielleicht
den Energy Drink. Genau, ja, war mal das Slogan.
Ach, ist nicht mehr.
Mittlerweile, ja, giving wings to people and ideas. Das heißt, noch immer natürlich beflügeln wir die Welt.
Ja.
Und ja, wir schauen einfach, dass die Dinge, die man ohnehin schon gut macht, mit Red Bull noch besser gehen. Und das ist etwas, das wir nach außen bringen und das auch uns intern sehr stark ausmacht. Wir machen es einfach oder versuchen es einfach smarter, besser, lustiger zu machen als andere.
Ja, das
gelingt uns immer sehr gut.
Das merkt man eurem Unternehmen an, ja, das muss man sagen.
Genau. Und meine Aufgabe ist hier, vielleicht die Spaßbremse zu sein, manches Mal. Meine Aufgabe ist, alles, was wir digital machen, dass wir das, was wir digital machen, auch sicher machen. Es ist nicht so, dass ich die Dinge sicher mache, sondern ich sitze virtuell auf den Schultern meiner Kolleginnen und Kollegen, dass sie eben eine sichere Arbeit machen. Das ist okay.
Das heißt, du bist so eine kleine, wenn man so sagt, der Teufelchen, der auf der Schulter sitzt und immer mal wieder anklopft.
Das Engelchen, nicht das Bengelchen. Das ist eher Guidance und Wenn man schon auf der Schulter sitzt, dann kommt bei mir meistens auch die Nähe zum Ohr und die wichtigste Firewall, die sitzt zwischen den Ohren und ich versuche, in das Ohr hineinzuflüstern und sagen, hast du an das gedacht? Da könnte auch noch was gehen, da wäre noch was möglich. Und das ist ein permanenter Job.
Sehr gut. Du hast gerade mal so schön gesagt, was dich auszeichnet, dass du immer ein Lächeln auf jeden Fall drauf hast. Das ist mir auch auf jeden Fall schon aufgefallen. Und ich war mal kurz auf deinem LinkedIn-Profil, da ist es mir, ich glaube, irgendwo hast du da auch von einem langjährigen Wegbegleiter auch eine ganz interessante, ich weiß gar nicht, nennt man das Bewertung auf LinkedIn, bekommen, nämlich auch so in die Richtung, dass mit dir immer sehr, sehr viel Spaß auch mit der Arbeit verbunden ist, auch wenn es immer sehr, sehr fachlich ist, dennoch. Wie schafft man sowas, gerade wenn man in so einer Branche arbeitet, die ja durchaus auch immer von so ein paar Schreckensszenarien und ja, mal ab und zu auch so ein bisschen irgendwo vielleicht auch, ich nenne mal Kaputtmacher, vielleicht klassifiziert wird im Unternehmen.
Ja, vielleicht Gegenfrage, wie schafft man es anders, ohne frustriert zu werden auf die Dauer? Ich denke, genau diese Balance, diese Leichtigkeit und trotzdem doch durchaus sehr fachlich, sehr detailliert, sehr klar dann vorzugehen und sagen, okay, das ist jetzt gut und das ist nicht gut. Mhm. Im Endeffekt kommt es irgendwann einmal darauf an, zu sagen, das ist jetzt die rote Ampel und das ist die grüne Ampel. Mhm. Allerdings, es gibt so viele Welten dazwischen, wie wir Autofahrer ja auch wissen. Also manches Mal fährt man auch bei der gelben Ampel noch.
Ja.
Und manches Mal wird dann das Leben auch beschleunigt. Es mag okay sein, solange es nicht gefährlich wird für Dritte.
Ja.
Und da muss man ja einfach sagen, ja, manchmal trifft man eine Entscheidung, meistens stimmt sie. Und das macht dann wieder happy.
Sehr gut. Ja, guter Vergleich und man muss da mit Sicherheit Typ für sein. Ich glaube, wir leben das hier auch, dass man durchaus auch mit einem Lächeln auf die Arbeit kommen darf und auch mit allen zusammenarbeiten darf.
Ich dachte über gelbe Ampeln fahren, aber.
Auch das. Marcel hat einige Punkte in Flensburg. Ich weiß nicht, wo man dann in Österreich Punkte hat, aber.
Wir bekommen sie auch in Flensburg, da zählen sie aber nicht. Wir bezahlen die Strafen direkt.
Ah, sehr gut. Hervorragend. Ja, kommen wir nochmal deinem Weg zum Global Head of Digital Security. Wie landet man bei einem, ich sag mal, derartig polarisierenden Unternehmen? War das von Anfang an so dein Ziel, irgendwo dorthin zu kommen oder bist du über Umwege vielleicht auch bei Red Bull gelandet? Wie war so dein Weg dorthin?
Es waren sicherlich viele Umwege. Ich hatte mal bei einem Bewerbungsgespräch bei einem Big Four Consulting Unternehmen. Da hat mich der Senior Partner interviewt und da hat er mir die klassische dumme Frage gestellt, wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Und da habe ich dann gesagt, es ist reine Energie und Zeitverschwendung, sich einer solchen Frage überhaupt nur zu stellen. Weil hätte ich vor 10 Jahren geplant, wo ich jetzt bin, hätte ich wahrscheinlich irgendwo ins Blaue geschossen.
Ja.
Ich habe ihm dann aber ergänzend noch gesagt, wenn Sie es hören wollen, ich will an Ihrem Platz sitzen. Weil da ist halt, wenn so ein Consulting-Unternehmen zählt, halt up or out. Ich habe mich dann auch für out entschieden, weil einfach ja das Leben außerhalb von der Beratung, von gerade Prüfung und Beratung durchaus spannender ist und viel pluralistischer ist. Und wie ist das so gelaufen? Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, habe dann irgendwann in einer IT-Abteilung zu arbeiten begonnen, habe dort offenbar auch meinen Job gar nicht so schlecht gemacht. Irgendwann hat mir der Wirtschaftsprüfer, den ich offenbar beeindruckt habe, mit Strategie und sonstigen Themen und Konzepten, gefragt, ob ich nicht die Seite wechseln möchte. Mhm. Und wenn man halt in der Prüfung eine Zeit lang ist, dann bin ich auch auf Frameworks, Standards und sonstige Themen gekommen. Irgendwann einmal bin ich dann in der Security gelandet und einer meiner ersten Kunden auch im Consulting war ein damals noch relativ kleines Startup in Österreich, also Red Bull. Ich glaube, da waren in der IT 6, 7, 8 Personen. Mittlerweile sind wir, glaube ich, 580 global.
Mhm.
Umsatz ist jetzt um einiges höher als da noch vor 20 Jahren oder 22 Jahren mittlerweile. Ja, das war nicht der Plan, aber es war irgendwann einmal ganz gut. Und nach dem Consulting war ich dann in einem Glücksspielunternehmen, habe mich dann um das wirklich spannende Thema Risikomanagement gekümmert, war der Group Risk Manager. bis mir dann der CEO oder der Gründer gesagt hat, wir sind ein Glücksspielunternehmen, wir haben keine Risiken, wir haben nur Chancen, wir setzen drauf, wir machen unser Geld mit Risiken.
Gutes Statement.
Ja, für einen Riskmanager natürlich nicht jobförderlich.
Das stimmt.
So Top-Management-Commitment ist schon hilfreich für sein Thema.
Ja.
Und dann, ja, 4 Jahre war ich dann bei einem Glücksspielunternehmen und dann hat mir ein ehemaliger Kollege von Red Bull angerufen und hat gesagt, Jimmy, du kennst doch sehr viele Leute, kennst du nicht jemanden, der bei uns Security machen möchte? Und meine Antwort, ja, manchmal rasiere ich den. Und eine Woche später hatten wir einen Vertrag.
Ja, perfekt.
Jetzt bin ich seit 7 Jahren da.
Ja, so kann es laufen. Also hört sich nach einer wirklich coolen Story an und hast den Weg wieder zurückgefunden, da wo es dir anscheinend auch ganz gut geht, weil sonst wärst du nicht 7 Jahre da und auch ist ja auch ein spannendes Umfeld. Wenn wir jetzt nochmal auf deinen Titel gucken, Digital Security, nimm uns mal so ein bisschen mit in deine Verantwortungsbereiche, weil es gibt ja auch immer einige Ausdrücke, sag ich mal, auch was Rollen angeht, aber auch generell einfach. Die einen nennen es Cyber Security, die anderen nennen es IT Security, die anderen Information Security, Digital Security. Irgendwie alles irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Wir haben uns hier schon häufiger mal über diese Begriffe gestritten und was eigentlich der saubere Begriff ist. Manchmal ist es auch gar nicht so wichtig, ob es jetzt der richtige Begriff ist, sondern nur, was man dahinter lebt. Aber nehmen wir uns mal so ein bisschen mit, warum ihr das vielleicht auch so genannt habt, was da für euch hintersteckt und was in dem Zuge dann auch deine Verantwortungsbereiche sind.
Ja, also wir haben uns ganz bewusst für den Begriff der Digital Security entschieden. Da gibt es auch ein OSCE-Paper. Dazu Informationssicherheit war so ISO 27000 angestaubt und Cyber Security ist eigentlich ein Buzzword, das ist ein Hype-Thema. Also meistens, wenn Cyber draufsteht, ist schon mal nichts drinnen und so wie Artificial Intelligence, Quantum Proof, Cyber, dann weiß man schon, hups, so eine Excel-Tabelle mit schöner Oberfläche. Der Begriff Digital Security ist einfach der breitere. Also es gibt ja auch die Digital Economy. Und alles, was das digitale Geschäft anbelangt, und wir sind ein sehr, greifbares Produkt. Also Red Bull ist eine Dose als Produkt, als Consumer-Produkt, ist ein Getränk, ist ein physisches Produkt, kaum digital. Also gar nicht, natürlich in unserer Lieferkette und Bestellungen abbrechen, sehr, sehr viel digitalisiert. Wir haben auch andere Produkte, die um einiges digitaler sind, aber unser Kernprodukt ist nicht digital. Also in der physischen Welt existent. Und wir haben aber durchaus sehr viele digitale Themen, die wir haben. Und diese eben sicher zu machen, das ist Aufgabengebiet von Digital Security. Und hier alle Themengebiete fallen unter meinen Interessensbereich, also der Circle of Concern, wenn man so will. Also von Security-Strategie, Awareness bis hin zu Log-Monitoring und Malware und Netzwerk und diverseste andere Dinge. Das ist mein Circle of Concern. In meinem Circle of Control sind da natürlich nur eine Submenge drinnen. Also ich mache mit meinem Team zum Beispiel Awareness, Policy Management, Risk Management, Vulnerability Management, Scanning, Testing von Systemen. Allerdings, wir haben eine sehr, sehr gute Infrastruktur und Applikationsabteilung oder mehrere Abteilungen, die Applikationen und technische Plattformen sehr gut und sehr sicher machen. Ich würde mir auch niemals anmaßen, unserem Infrastrukturteam oder dem Netzwerkteam in der Infrastruktur oder Workplace oder Systems-Team für die Server zu sagen, so macht ihr einen guten Workplace. Das kann Security nicht oder Identity Access Management. Das sind Themen, die machen andere Kolleginnen und Kollegen viel besser, als wir das als Security immer machen könnten. Das ist mein Circle of Concern. Und da bin ich eben dann mit meinem Team virtuell auf der Schulter von den Kollegen und wir machen uns aus. Okay, das Ding machen wir so und das eine machen wir so und das andere machen wir so.
Quasi
und
als
da
Berater.
Arbeiten wir auch sehr als Berater, als Überzeuger, als gutes Gewissen, als schlechtes Gewissen, als ja, manches Mal als Treiber, manches Mal als Unterstützer, als Mitstreiter. Und ja, also in ganz verschiedenen Rollen, die wir da schlüpfen. Um eben, und das ist das Endziel eigentlich, unser digitales Ökosystem, das wir haben, möglichst sicher zu gestalten und die Maßnahmen zu haben, die uns halt helfen, Schwierigkeiten vorzubeugen, sie zu erkennen und, wenn sie passieren, auch zu reagieren.
Und das betrifft am Ende alle Bereiche, oder? Also es betrifft alle Bereiche, egal ob das jetzt Du hast mal gesagt, euer Kernprodukt, die Dose, das Getränk, aber es betrifft auch eure Sportvereine, die vielleicht dahinter laufen. Das betrifft
Servus TV.
Servus TV. Ihr habt ja auch, glaube ich, eine nicht ganz kleine Mediaabteilung, die auch ein bisschen außerhalb von Fußball das eine oder andere in die Welt bringt, auch an coolen Formaten, gerade wenn man so an Radsport oder Extremsport denkt, glaube ich. Also es betrifft am Ende den gesamten Cast einmal, den ihr so habt.
Fast den gesamten Cast, also ein Thema ist ausgenommen, das ist Formel 1, also unser Red Bull Racing Team, das Weltmeisterteam seit Jahren. Das ist so ein eigenes Ökosystem wiederum, dass das eigentlich die gesamte Organisation unabhängige IT hat und auch eine lokale Verantwortung hat.
Kann ich mir vorstellen. Aber bestimmt auch spannend.
Auch spannend. Und wir haben einfach in unserem Konglomerat an Organisationen sehr viele Subkulturen. Und eine Fernsehstation hat natürlich eine andere Kultur als ein Fußballverein und wiederum eine andere Kultur als eben unser Kernprodukt ist das Beverage-Business.
Ja.
Also das sind unterschiedliche Menschen und unterschiedliche handelnde Personen. Manche Themen sind sehr zentral. Unser Buchhaltungssystem zum Beispiel, was ganz einfach ist zu nehmen, ist für alle Unternehmen das Gleiche. Manche Systeme sind aber durchaus unterschiedlich und auch in verschiedenen Ländern anders ausgestaltet.
Ja, sehr spannend.
Jetzt habe ich eins gelernt, ne? Wir haben in den letzten Jahren auch den Shift bei uns gehabt, Information Security hieß es ja mal, jetzt heißt es Cyber Security, vielleicht müssen wir jetzt auch zur Digital Security kommen,
ja, mal gucken.
Bei der PCO in unseren Stellenbeschreibung, weil das hat uns Jimmy da mal kurz mit dem Wink mit dem Zaunpfeil gegeben, wie es bei den Kunden ankommt.
Mir ist es vollkommen egal, wie solche Dinge heißen, Hauptsache es geht jemand mit weh in der Fahne durch die Organisation und sagt, Security ist wichtig, machen wir doch unsere Systeme resilient. Wie man das, Chief Resilience Manager oder keine Ahnung, vollkommen egal.
Ja.
Spaßbremse, auch okay. Hauptsache es wird gemacht, das ist wichtig.
Ja, der Titel ist immer zweitrangig. Kommen wir nochmal zurück zu dir. Du bist ja auch an Unis und Hochschulen unterwegs. Was bringt dir der Austausch an der Stelle vielleicht auch nochmal ganz konkret für deine Aufgaben und was nimmst du sonst noch so mit aus Netzwerken wie LinkedIn oder auch auf Events, wo man dich immer mal wieder sieht? Vielleicht kannst du uns da nochmal einen Einblick in dein Leben abseits des Headquarters geben.
Ja, also erstens einmal, ich bin gern irgendwo draußen, also ob das jetzt Unis sind oder Fachhochschulen oder auch Konferenzen und Veranstaltungen. Und da mache ich eine Zweiteilung. Also das eine ist die ganze Ausbildung und Forschung und Theoretisierungsschiene. Das ist für mich immer wichtig, den Schritt zurückzugehen und mal wieder zurück auf die Basis, auf die Fundamente, analysieren, einmal durchdenken, was kann gemacht werden, was sollte gemacht werden, wie kann man es machen. Und ich lerne während meiner Vorträge sehr viel. Also wenn man sich selbst zuhört, lernt man ja sehr viel. Ganz eine gute Form der Reflexion. Aber auch die Vorbereitung von solchen Vorträgen ist da immer sehr, sehr spannend. Und man konzeptioniert dann sehr oft auch um. Der zweite Teil, die Vernetzung und der Austausch auf der fachlichen Ebene, primär mit Security Peers, also gar nicht einmal primär mit Marktanbietern, sondern mit Gleichgesinnten, hat wiederum zwei Vorteile. Das eine ist, es ist eine Art Selbsthilfegruppe. Man merkt, dass alle ähnliche Probleme haben. Manche haben diese Probleme schon gelöst, von denen kann man dann lernen. Manche stehen noch vor den Problemen, die man selbst gelöst haben, dann kann man sie austauschen. Das ist immer, immer wunderbar. Und ich verwende ungefähr 10% meiner Zeit, um mich intensiv mit anderen Kolleginnen und Kollegen auszutauschen. Weil das für mich die absolut beste Fortbildung ist. Und es ist immer auch wichtig, dass man Leute anrufen kann und sagen, was hältst du davon? Hast du das schon gesehen? Was machst du oder was macht ihr? Wie geht ihr das Thema an? Und das bringt mir persönlich für mein Arbeitsumfeld so viel, so unbezahlbar.
Sehr, sehr gut, weil ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir mal so ein bisschen diese ganzen Events natürlich auch angestoßen haben, aber auch unser Podcast im Generellen einfach, sag jetzt mal, Input vielleicht auch auf einem anderen Weg nochmal zu konsumieren, wie zum Beispiel von dir oder anderen Kollegen aus unterschiedlichsten Branchen, um so ein bisschen was für sein eigenes Unternehmen mitzunehmen. Ich glaube, das hilft ganz, ganz vielen. Und wenn man dann noch dazu so ein paar langjährige Kontakte hat, die man auch vielleicht mal mit ein paar sensibleren Dingen so ein bisschen ausquetschen kann, dann ist das, glaube ich, ganz, 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 ganz viel wert und hilft jedem, sich über sein eigenes Unternehmen mit anderen auszutauschen.
Ja, auf jeden Fall.
Also es ist ja auch so, dass wir, das definieren wir ja auch immer mal wieder, wir haben in der Cybersecurity ja auch ein Teamplay, was wir benötigen. Es ist ja nicht das eine Unternehmen gegen das andere und irgendwie geht es hier um Formeln und Patente, die man da irgendwie auf seine Verfahren anwendet, sondern am Ende wollen wir ja alle das gleiche Ziel erreichen, die Digitalisierung sicher zu gestalten und uns vor Cyberangriffen und anderen Risiken in dem Kosmos zu schützen. Und ich meine, die Angreifer arbeiten auch zusammen, deswegen müssen natürlich auch die Verteidiger zusammenarbeiten.
Absolut. Und wenn man sich dann anguckt, es gibt ja genug Standards, nachher kommen wir auch nochmal zu einem Standard in unserer Folge, aber wenn man sich jetzt mal eine ISO 27001 nimmt, dann gibt es vielleicht auch viele Wege, die zu so einer Erfüllung eines Controls führen. Das mag vielleicht beim BSI-Grundschutz ein bisschen anders sein, wo man direkt aufgetragen kriegt, was man zu tun hat, aber es gibt viele Wege, die da rumführen und sich dann über die Wege auszutauschen, ist ja auch spannend, wenn man einzelne Dinge erfüllen möchte.
Ja, ich glaube für einfache Dinge, und das hat auch der Ansatz vom Grundschutz, dass ich einfach eine Gefährdung habe und dann habe ich eine Maßnahme dazu. Zumindest waren das die Ursprünge und Uranfänge. Und für einfache Dinge sind solche Heuristiken natürlich durchaus praktikabel. Wenn ich sage, ich habe das Problem, das sind zwei Lösungsmöglichkeiten, wähle die eine davon aus, dann habe ich es gelöst. Wenn ich einen Kuchen will, muss ich ein Ei auseinanderschlagen. Okay, gut, danke, steht im Rezept drinnen, mache ich. Mhm. Und das ist okay. Aber wenn ich dann auf abstraktere Frameworks und auf abstraktere Anforderungen gehe, dann ist es nicht mehr so einfach. Und dann sind mir auch die Richtlinien, dann werden wir relativ schnell im Schwammigen. Und das heißt, ja, es muss ein dem Unternehmen angemessenes Risikomanagement da sein. Dann hat es eine Ausdehnung von links bis rechts, die nicht greifbar ist. Und so schwammige Anforderungen, auch wenn sie in Standards und Gesetzen drinnen sind, sind halt dann gefundenes Fressen für die Consulting-Branche, aber bringen dem Thema nichts.
Ja, und sind natürlich genau das, wo man sich benchmarken kann mit anderen. Also deswegen finde ich das sehr gut, wie du auch sagst, dass man einen gewissen Prozentsatz seiner Arbeitszeit auf jeden Fall auch in Austausch und vielleicht auch links und rechts gucken entsprechend übernimmt. Ja.
Richtig, ja.
Wir haben ganz am Anfang der Folge direkt festgestellt, du sitzt in Österreich, und was uns natürlich immer riesig interessiert, wir hatten mal einen Kollegen aus der Schweiz, dem wir die gleiche Frage gestellt haben, funktioniert das ganze Digital Security, Cyber Security, wie man es auch am Ende nennen mag, in Österreich genauso wie in Deutschland, oder gibt es irgendwelche Unterschiede, wo du sagst, Mensch, da sind wir irgendwie, wir Österreicher sind da anders?
Letzte Woche hatte ich einen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen in München. Gibt es einen Security-Peer-Austausch zum Thema NIS2, Kritis. Da glaube ich, gibt es in Österreich mehr Vorgaben, mehr Ideen, mehr Diskussion, mehr Beitrag von der öffentlichen Hand und von der öffentlichen Seite. Da gibt es auch die entsprechenden Gremien dazu. Nach meinem Wissen ist es noch sehr stark im stillen Kämmerchen in Deutschland, was hier gefordert wird. Ich glaube, es gibt eine Verordnung, die geleakt ist, aber keiner weiß, ist das jetzt wirklich eine Verordnung oder ist es eher ein Marketinginstrument von ich brauche ein neues Tool. Ich denke, hier ist der Dialog, und das ist, glaube ich, klassisch österreichisch, der Dialog im Vordergrund. Und dann die Lösung ist halt nicht so toll. Und in Deutschland ist halt weniger Dialog, dafür wird es dann wirklich akkurat gemacht.
Finde ich ein gutes Beispiel, gerade auch das mal auf NIS2 zu beziehen, weil das, glaube ich, nervt uns gerade in Deutschland alles ein bisschen, was so dieses Versteckspiel, was du angesprochen hast, und dass man so im Hinterkämmerlein vielleicht auch mit dem einen oder anderen Lobbyisten wieder was rausstreicht und dann kommt wieder was Neues rein, und der Diskurs, der ist tatsächlich vielleicht noch gar nicht so groß getrieben hier, ja.
Ja, aber gerade NIS2 ist für mich eigentlich kein großes Thema, weil wenn ich jetzt ein Unternehmen der öffentlichen Versorgung bin und habe einen öffentlichen Auftrag und hänge auch am Topf vom öffentlichen Geld, dann habe ich eine verdammte Pflicht, Entschuldigung, diese Ausdrucksweise, auch die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Hm. Und wenn ich jetzt Vorstand von einem Krankenhaus bin, dann kann es mir nicht egal sein, dass meine Informationssysteme vielleicht nicht so ausgelegt sind, dass die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Das ist doch mein Teil meines Jobs. Ja. Dann müsste ich doch 20, 30, 40 oder 70% meines Gehalts jedes Monat zurückzahlen, weil ich mache meinen Job doch nur teilweise. Mhm. Und die Maßnahmen, die im NIS-Gesetz gefordert sind, Risikomanagement, Ausbildungen, Risikomonitoring und Maßnahmen oder mein Lieblingsthema, ein Multifaktor-Identifizierung, ist doch super. Das kann man doch erfüllen. Und wenn ich das jetzt noch immer nicht erfüllt habe, als mittelgroßes bis großes Unternehmen oder zumindest als Unternehmen, das eine Verantwortung für die Gesellschaft hat, was habe ich die letzten Jahre in meinem Job falsch gemacht? Ja. Und jetzt dazu sitzen und zu sagen, ich habe noch keine Verordnung, jetzt kann ich nichts machen, finde ich ganz extrem schlimm.
Ja, wir haben das in Deutschland natürlich in Teilen schon früher auch über unsere Kritis B3S-Standards gehabt, in dem einen oder anderen Sektor, wie zum Beispiel Gesundheitswesen. Für die ändert sich, für die wirklichen kritischen Infrastrukturen, die es schon früher gab, sage ich jetzt mal, ändert sich vermutlich gar nicht so viel im ersten Step. Die sind da wahrscheinlich relativ nah dran. Aber man merkt schon, so in diesem Diskurs, das ist ja auch gerade immer so gesagt, alles, was öffentlich ist, sollte irgendwie da drunter fallen. Und in Deutschland haben sich jetzt zum Beispiel auch gerade so kommunale Behörden langsam aber sicher aus dem NIS-2-Kontext rausgeschlichen, wie auch immer das passieren konnte in der letzten Form. Also da ist noch sehr, sehr viel Bewegung drin und ja, so viel wird es dann tatsächlich nicht diskutiert, sondern man kriegt dann wahrscheinlich in Deutschland irgendwann schwarz auf weiß alles präsentiert, ja.
Ja, aber ich meine, etwas mit Abstand auch diese gesetzlichen Anforderungen der Revue passieren lassen von Sarbanes-Oxley und GDPR und die diversen großen Wellen, die da waren. Erst einmal so heiß wird die Suppe nicht gegessen, wie sie serviert wird. Also ja. Da wird irrsinnig viel übertrieben in der ganzen Definition und Implementierungssache. Zweitens einmal machen wir dann sehr viel Folklore, also bei seine Cookie-Banners für GDPR. Ich glaube jetzt nicht, dass das den Schutz der Einzelperson wirklich vorangetrieben hat. Also das bezeichne ich dann als Folklore, solche ja. Häkchen, Klickchen und 37 Dokumente, die kein Mensch versteht. Und das sind so Pseudo-Aktionen.
Ja, Pseudo.
Genau, gefühlte Sicherheit oder ein Cover-My-Ass-Security. Mich kann keiner verklagen, aber trotzdem sind wir unsicher. Also das finde ich, wir sind vollkommen vom Thema weg. Und ich denke, dass man da auch die Aufmerksamkeitsökonomie in dem NIS 2 richtig gestalten muss. Ich muss jetzt nicht in meiner ganzen Supply Chain in die 14. Vorstufe gehen und nochmal analysieren, welche Java-Klasse sie wie gepasst haben.
Mhm. Ja, das
kann nicht Sinn und Zweck der Übung sein, wird aber dann wiederum von manchen so rein interpretiert. So wie wir bei Sarbanes-Oxley auch hatten, da brauche ich die Zutrittssicherungen in Rechenzentren, muss da toll sein. Nein, muss nicht sein. Die Buchhaltung darf nicht falsch sein. Das ist wichtig.
Ja, finde ich sehr, sehr gute Beispiele, die du schon hast. Du hast gerade so einen schönen Ausdruck gesagt, cover my ass. Das passt, glaube ich, ganz gut zu eurer Organisationsstruktur in der IT. Nimm uns mal noch so ein bisschen mit. Du hast ja gerade mal so ein bisschen von deinen Rollen auch erzählt, wo du vielleicht hier und da auch als eher mit deinem Team als Berater auftrittst. Nimm uns mal so ein bisschen in eure IT. Wie seid ihr so als innovatives Unternehmen auch aufgestellt und wie organisiert ihr euch?
Das haben wir relativ, sage ich mal, traditionell aufgestellt, also jetzt keine Scrum-Teams und irgendwelche Squads und haben wir auch, also gibt es auch in manchen unserer Technologiebereiche, also vor allem, wenn es im Mediabereich geht. Im klassischen IT-Bereich sind wir sehr normal aufgestellt, also eine Infrastruktur, Applikationsbereich, wir haben einen Security-Bereich, wir haben einen, nennen wir Integration-Bereich, wo eben so Querschnittsfunktionen drinnen sind, also nichts Absonderliches. Was wahrscheinlich etwas anders ist zu vielen anderen Organisationen, ist, wir sprechen sehr viel miteinander und wir sprechen sehr viel auf Augenhöhe. Also wir vermeiden Hierarchien, sondern sprechen direkt miteinander und setzen uns zusammen und lösen Probleme, bevor wir sie aufzeigen und dokumentieren und dann vielleicht noch in ein Risk-Register notieren und dann ablegen und dann wird es hoffentlich dadurch gut. Also ein Arbeiten mit Experten, verlassen auf Expertise, sehr viel Zutrauen von Menschen. Und ich glaube, wir haben niemanden, der hier sitzt und einfach seinen Job abarbeitet. Macht jeder seinen Job gern und gut. ist ein vom Geist her, von der Dynamik her, sehr junges Unternehmen, sehr junges Team auch. Und es ist wirklich, wirklich schön, hier zu arbeiten. Einfach, es passiert was, es geht was weiter, es wird was erledigt. Und von den Arbeitgebern, die ich bisher hatte, absolut der Beste.
Das ist, glaube ich, schön, wenn man das so nach 7 Jahren sagen kann. Ich merke auch, da kommt wieder euer österreichischer Ansatz zum Ziel. Ihr sprecht viel miteinander, genauso wie ihr im NIS2-Kontext auch viel miteinander sprecht. Kann man das euch Österreichern einfach mal unterschreiben, dass ihr das so macht?
Ja, ich denke, das ist durchaus zutreffend, ja, auf jeden Fall.
Nicht schlecht.
Die Konsens- und Dialogorientierung ist sicher dem österreichischen Stammbuch geschrieben. Ne?
Ja.
Obwohl, also alleine in meinem Team, ich hab 14 Leute in meinem Team, über Kollegen aus Nepal, einen Kollegen aus Indien, Kollegen aus Frankreich, weitere ist aus Lettland. Ich habe eine Niederösterreicherin, eine Salzburgerin, also quer durch, ich habe sogar Bayern, also ganz exotische Kollegen nochmal.
Ja, die sind auch für uns exotisch, also das kann man so sagen. Aber anderes Thema.
Grüße gehen raus
an Bayern. Das
zweitgrößte Bundesland.
Ja, betonen das nochmal, dass es nur das zweitgrößte ist. Dann werden die wieder sauer.
Also, ich dachte immer, es heißt BRD heißt Bayern und Restdeutschland.
Okay. Genau so ist es, ja. Du hast eben schon mal so ein bisschen zur Organisation gesagt, ihr habt halt quasi eure Fachteams, da wollen wir gerne gleich nochmal drauf eingehen. Du hast aber auch gesagt, mit deinem Team, was ihr auch wirklich in der Gänze verantwortet, sind so diese Bereiche Testing, Scanning und die Governance oben drüber. Warum habt ihr euch entschieden, darf es quasi zentral in einen Bereich geben? Also woran orientiert ihr euch, wenn ihr sagt, okay, das sind Themen, die gehören irgendwo zentralisiert?
Ich glaube, da gibt es kein Blueprint, das man abpassen kann, das man dann weiterverwenden kann. Für das Thema Vulnerability Management oder Testing, Hacking hat sich jetzt niemand beworben. Mhm. Also ich habe versuche immer, diese verschiedenen Aufgaben in die jeweiligen Teams zu geben, wie zum Beispiel die erwähnte Network Security gehört für mich immer in ein Network-Team. Identity Access Management gehört für mich in ein entsprechendes User Management-Team. Für Awareness, für Testing, Hacking, Vulnerability Scanning gibt es keine Freiwilligen und ja, dann machen sie halt wenig. Ist okay.
Ja, finde ich einen guten Ansatz. Aber man hätte ja jetzt auch so, ich habe jetzt gerade mal so weitergesponnen in meinem Kopf, man hätte ja auch sagen können, okay, das Pentesting kann man vielleicht auch nochmal irgendwo aufteilen, auf einfach mal so diesen externen Blick, sei es mal auf euer Unternehmen, das Testing, dann vielleicht das Testing von einzelnen Applikationen, die ihr vielleicht habt. Vielleicht bringt ihr es auch damit in die Fachteams, aber ist ja auch ein guter Ansatz zu sagen, okay, das sind wir noch nicht so, dass wir das irgendwie aufteilen können oder wollen, wie auch immer. Deswegen machen wir es zentral. Also ist ja eine gute Sache.
Ja. Und das ist auch immer wieder eine laufende Weiterentwicklung. Also so Testing, so Security Researcher, Bug Bounty Hunting, das machen wir zentral. Mhm. Wir haben natürlich auch in Anwendungsentwicklung CI/CD-Themen. Da haben wir Source Code Testing zum Beispiel drinnen. Das machen die Entwicklungsteams selbst. Dort liegt die Expertise und die schauen sich dann selbst auf die Finger. Und wenn es dann um so Themen wie Abnahme der Pentests oder geht und sie brauchen eine weitere Expertise, dann machen wir das wiederum wir. Einfach die Leute, die es am besten können, machen es.
Ich habe gestern, glaube ich, war es, ein bisschen in meinen Unterlagen geforscht. Ich stehe jetzt kurz vor der Abgabe meiner Bachelorarbeit. Haben wir da so ein paar Inspirationen bei meinen Kollegen geholt, was so den Aufbau angeht. Und dann gab's,
Plagiaten nennt man das.
Ja, nee. So nicht. Auf jeden Fall gab es ein Abkürzungsverzeichnis. Da habe ich 5 Buchstaben gelesen. Und da musste ich sofort an dich denken. COBIT habe ich da gelesen. Und du bist ja jetzt auch irgendwie Entwickler, Mitentwickler, ich weiß gar nicht genau, das kannst du uns sicherlich deutlich besser sagen. Ich habe es vorher in der Tat auch noch nie so wirklich wahrgenommen. Ich habe es auf deiner LinkedIn-Seite gelesen, in Postings vielleicht mal gesehen. Wie gesagt, deiner Bachelorarbeit war es als Schlagwort mit vorhanden. Nimm uns mal mit, was genau ist COBIT?
COBIT, also nicht zu verwechseln mit COVID, der Erkrankung und dem Virus.
So negativ ist
COVID
es nicht.
Gibt's, genau, also COVID gibt es seit dem Jahr 96. Da sind 4 Belgier zusammengesessen, oder ich glaube, ein Brite und 3 Belgier, aus einer Prüfungssicht, so Aufsichtsratssicht, welches sind eigentlich die Themen, die ich im Griff haben müsste, wenn ich eine IT habe. Und wir sind zusammengesessen, haben den Kopf etwas schief gehalten und haben gesagt, okay, da gibt es so Planungs-, Organisationsthemen, ich brauche eine Strategie, ich brauche eine Architektur, vielleicht eine technische und eine Datenarchitektur, ich brauche eine IT-Organisation, ich brauche ein IT-Budget, ich habe vielleicht Projektmanagement, Risikomanagement, Planungsthemen. Ich habe Beschaffungs- und Entwicklungsthemen, das heißt so eine Anforderungsdefinition, wird irgendwann einmal was gebaut, entwickelt und getestet und umgesetzt oder halt iterativ weiterentwickelt, Change Management kann man das auch nennen. Dann habe ich Betriebsthemen, so von, weiß ich nicht, Rechenzentrumsbetrieb, Incident Response, Problem Management, Disaster Recovery, Security Management, einfach diverseste Betriebsthemen, physische Sicherheit wird darin. Und ich habe Monitoring-Themen, also wo ich sage, was sind meine Internal Controls, welche Maßnahmen muss ich denn haben und wie beurteile ich, werden die Maßnahmen besser. Und es waren dann 34, Sie haben das genannt, Control Objectives for Information and Related Technology. Sträflicherweise übersetzt im Deutschen als Kontrollziel. Die furchtbarste Übersetzung meines Erachtens, weil Kontrolle heißt, Control heißt nicht Kontrolle. Mhm. Eine Fernbedienung ist eine Remote Control und das ist keine Audit-Checkliste. Mhm. Also Themengebiete, die ich einfach im Griff haben sollte als geschäftsführendes Gremium, als Aufsichtsrat zum Thema IT. Und das ist das Framework COVID, diese 34 Prozesse oder Control Objectives, die Sie da hatten. Ja, die haben Sie jetzt über die letzten 20, 25 Jahre durchaus weiterentwickelt. Und seit 2003 bin ich da in der Entwicklung mit dabei in den diversen Gremien und auch da immer im Schreiben dabei oder im Konzeptionieren dabei. Und das Framework ist gewachsen. Und nach wie vor wird das Framework leider immer noch von Auditoren missbraucht. Also so als Checkliste und dann werden Organisationen damit geprügelt, weil sie halt den zweiten Halbsatz auf der 39. Seite nicht ganz implementiert haben. Darum ging es aber in dem Framework nie, sondern Framework ist ja nur ein Frame, also ein Rahmen und nicht das Werk, nicht das Bild, sondern es ist nur ein Rahmen zum Bild. Das Bild muss jede Organisation für sich selbst machen und das Framework liefert nur den äußeren Rahmen. Also es gibt nur Ideen, Themengebiete, die ich umsetzen sollte, die ich berücksichtigen sollte. Und es gibt halt auch Anleitungen und Hinweise, wie kann ich diese Themen, zum Beispiel Projektmanagement, Risikomanagement, Security Management, wie kann ich solche Themen am Boden bringen? Mhm. Durch Maturity Models und KPIs und diverseste Themen.
Das war auch jetzt was mir direkt so in den Kopf kam. Liefert das Modell dann auch entsprechend die KPIs für die Controls mit, sodass man sich immer einen entsprechenden Überblick verschaffen kann? Weil ich glaube, das ist ja auch das, was vielen einfach heute fehlt, wenn man jetzt einfach mal so einen klassischen Standard, wie auch immer sein mag, ob es jetzt eine ISO 27001 oder ähnliches ist, umsetzt, dass man trotzdem irgendwie so nicht ganz weiß immer, wo stehe ich denn jetzt eigentlich gerade?
Genau, ja, das ist, das eine ist das Control Framework, das ist ähnlich dann wie 27000 oder das war früher in B7799 noch, waren das einfach so der Code of Practice und da waren das Good Practices, haben sie es genannt, hat sich dann auch irgendwann einmal zu Controls entwickelt vom Begriff her, also da hat man sich dann der Covid-Sprache wieder angewandt oder eigentlich der COSO-Sprache. Und zu diesen Vorgaben gibt es auch sogenannte Management Guidelines, also ein Reifegradmodell, KPIs und für jedes dieser Themengebiete ist eine ganz große Anzahl an KPIs, nicht nur Key Performance Indicator, sondern auch Key Goal Indicator. Sonst noch haben wir definiert, schon langs bevor es Objective Key Results zum Beispiel gegeben hat. Mhm. Es gibt auch RACI-Modelle drinnen, wer soll das machen? Es ist auch je nach Reife, welche Maßnahmen soll ich machen? Also so die Verbindung zwischen Capability Model und Maturity Model. Also das ist ein sehr, sehr umfangreiches und sehr detailliertes Framework auch.
Ich gehe mal davon aus, genau das macht es aus, dass ihr das vielleicht auch für euch intern in eurer verteilten Verantwortung so anwenden könnt, dass jeder da seinen Nutzen rauszieht oder ist es bei euch gar nicht umzusetzen?
Das war mein erstes Projekt bei Red Bull 2003, Covid-Umsetzung bei Red Bull. Das war eines meiner furchtbarsten Projekte, ein junges, dynamisches Unternehmen mit so einem riesenstarren Framework zu beglücken. Ja. Das war ein Fehler. Ein ganz großer Fehler. Wir haben sehr schnell dann auch gemerkt, einzelne Teile davon kann ich mir als Ideengeber, als Inputgeber nehmen. Ich kann es lesen, kann es verstehen, sagen, okay, das ist wichtig, das ist gut, das ist förderlich, das tue ich und andere Sachen ignoriere ich. Und da haben wir als Organisation halt die große Freiheit, das zu sagen und zu tun. Also wir haben keine BaFin oder sonst große Aufsichtsbehörden, die relativ stur noch so Vorgaben dann leben. und dann eben prügeln für den zweiten Halbsatz auf Seite 39.
Das heißt, ihr konntet euch ein bisschen einfach das raussuchen, was euch gefallen hat und was oder was zu euch passte.
Richtig.
Und was nicht zu euch passte, da habt ihr euch selber was überlegt oder habt ihr euch an einem anderen Framework bedient.
Genau, genau. Und sehr viele Organisationen kenne ich auch noch aus meiner Prüfervergangenheit. Die haben ja meistens ein Problem mit Access Control oder mit Change Control oder so irgendwas. Die haben kein Covid-Problem, sondern die haben einfach ein Problem, dass sie ihre Prozesse nicht in den Griff kriegen.
Ja, das kann ich mir.
Und das Thema muss ich einfach angehen.
Das kann ich mir vorstellen. Wenn wir bei dem Thema Prozesse sind, wir hatten ja eben mal eure Fachteams angesprochen. Nimm uns mal mit, vielleicht in so ein Beispiel, wie eure Fachteams dann auch eigenständig arbeiten und wie sie quasi auch Entscheidungskompetenzen dort haben, wie sie auch verantwortlich sind für, sag ich mal, die dauerhafte Weiterentwicklung und für die Prozesse, die dort entsprechend hinterstehen. Und wie könnt ihr dann vielleicht auch unterstützen aus eurer zentralen Steuerung, nenne ich es jetzt mal.
Also vielleicht ein sehr krasser Proof of Concept, den wir letztes Jahr machten. Großer Security-Hersteller ist an uns herangetreten mit einem wirklich tollen Produkt und ist gleich direkt an unseren CIO und dann waren wir dort besuchen und das hat sehr toll ausgesehen, natürlich im großen Showroom. Mhm. Und ich habe dann meinem Verantwortlichen gesagt, mach ein Proof of Concept oder Proof of Value mit der Organisation, seh es dir an. Und seine Antwort war dann, ja, ist ja ohnehin schon entschieden, dass wir das kaufen werden, oder? Ich habe gesagt, nein, es geht um deine Expertise. Sag du, ist das sinnvoll für uns oder nicht? Und er hat mich 5-mal gefragt oder 7-mal gefragt, ist das wirklich seine Entscheidung? Und er hatte dann lang gezögert, mir seine Entscheidung zu sagen, er glaubt nicht, dass das für uns förderlich ist. Und er war sehr überrascht, wie ich gesagt habe, ja, okay, dann nehmen wir es nicht. Ist okay. Und das Verlassen auf die Expertise, das ist gerade für jüngere Mitarbeiter augenöffnend. Aber ich finde das empowernd, ich finde das wertschätzend und ich finde es die einzige richtige Art und Weise. Ich habe mit dem Werkzeug nicht gearbeitet. Ich kenne die operativen Probleme in seinem Prozess, den er verantwortet und überblickt nicht. Wie kann ich entscheiden? Und leider entscheiden wir immer noch in vielen Organisationen über die Hierarchie und nicht über die Expertise. Das war für mich ein sehr plakatives Beispiel, dass wir einfach einem Kollegen mit 4 Jahren Berufserfahrung nach dem Studium dieses große Ding auftragen. Das hätte das Security-Budget verdoppelt. Aber er hat gesagt, nein, macht er nicht. Und es war auch nicht seine Entscheidung oder kein Trigger für die Entscheidung, was das Ding kostet. Komplett egal. Der Mehrwert wird beurteilt. Und wenn der Mehrwert die Kosten übersteigt, dann nehmen wir es. Wenn es der Mehrwert nicht übersteigt, nehmen wir es nicht. Punkt. Ganz einfache Entscheidung.
Ja, ist echt ist ein cooles Beispiel und trifft, glaube ich, auch viele Probleme, die vielleicht da draußen hier und da noch in den sehr hierarchischen Unternehmen sind. Ich find's cool, wie ihr damit umgeht. Und ich, wenn man auch noch mal einen Schritt weiter denkt in Richtung dieser Prozesse-Thema und Weiterentwicklung dann von, weil nur ein Produkt einzukaufen und einzuführen, damit ist es ja dann meistens nicht getan, sondern irgendwer muss sich ja auch dauerhaft drum kümmern, es verbessern, vielleicht auch mit irgendwelchen Alarmen, die daraus generiert werden, arbeiten. Ich habe immer das Gefühl, und da haben wir auch ein paar Beispiele von in den letzten Jahren gehabt, wenn solche Entscheidungen über die IT und über die Leute, die am Ende mit dem Produkt wirklich arbeiten, so wie du gesagt hast, hinweg getroffen werden, dann kriegt diese Lösung auch gar nicht, vielleicht auch wenn sie einen Mehrwert bietet, auch wenn man gar nicht in diesen Entscheidungsprozess einbezogen wird, nicht diese Aufmerksamkeit und diese Weiterentwicklungsmöglichkeit, die vielleicht auch das Produkt selber bringt und ja, versauert dann so ein bisschen seelenruhig in der Ecke der IT-Landschaft.
Shelfware, glaube ich, ist dann der Begriff, den die Briten dafür verwenden.
Ja.
Und setzt viel Staub an. Und ich glaube, das ist auch eines der großen Probleme in der Security. Wir werfen ein Tool nach dem anderen auf ein Problem nach dem anderen. Und wir nehmen den wirklich großen Nutzen nicht wahr. Das ist jetzt nicht nur ein Problem der Security, sondern sicherlich ein Problem breiter in der IT. Aber ich merke es sehr intensiv in der Security. Viele Alarme, Alarmfatigue gibt es dann. Und dann habe ich das Topkapi-Syndrom, dass wenn der Alarm halt zu oft losgeht und der Minister gestört wird, dann wird der Alarm ausgeschaltet und dann hat der Einbrecher wieder freie Hand.
Ja, Klassiker.
Wie viele Entscheidungen wir schon mitbekommen haben, dass sich irgendein Tool durchgesetzt hat, weil der Geschäftsführer Golf spielen war mit einem Vertreter der Firma. Also da können wir hier, glaube ich, ein Lied von singen.
Ja, oder eben genau das umgekehrte Phänomen zur Entscheidung durch die Experten ist die Nichtentscheidung durch die Nichtexperten. Das ist für mich das größte Problem von großen Organisationen, großen Bürokratien, dass wenn man nichts arbeitet, dann macht man auch keine Fehler und dann steigt die Karriere automatisch durch Pensionierung, Rente von älteren Kollegen. Und dann wächst man in der Hierarchie. Heißt aber trotzdem, dass man nichts getan hat. Das ist für die Organisation einfach schlecht. Es ist besser, mal einen Fehler zu machen, aber viel getan zu haben. Mhm. Aber ist karriereschädlich unter Umständen. Und das Risiko gehen halt dann Menschen ab 40 selten ein. Leider.
Ja, das ist vor allen Dingen, glaube ich, auch, das ist sehr, sehr ein spezielles Problem im Rahmen der IT und der Cybersecurity, gerade weil es so schnell sich weiterentwickelt und so schnell vorangeht. Und wenn man dann auch mal sagt, okay, wir haben vor 3, 4, 5 Jahren eine große Entscheidung gemacht, jetzt machen wir mal erstmal keine großen Entscheidungen mehr, dann guckt man sich nach 3, 4, 5 Jahren um und guckt, wo man ist und wird feststellen, man ist ganz schön weit weg von dem, wie man es eigentlich heute macht. Und deswegen, also kann ich auch da absolut zustimmen. Das sind mit Sicherheit zwei sehr, sehr große Probleme, die jeder irgendwie da draußen kennt. Ja,
und die müssen wir einfach angehen, auch als Organisation, als Unternehmen, als Team, auch als Individuen. Einfach die Probleme, die da sind, durch die richtigen Experten lösen zu lassen.
Ja,
manches Mal braucht man vielleicht ein breiteres Bild und braucht man mehr Dialog und mehr Kommunikation, aber trotzdem immer den Respekt, das Zutrauen in die Leute.
Umso wichtiger ist, glaube ich, dass man jetzt mal menschlich und auch gerade so von der Organisation die Möglichkeit hat, auch in so einer Struktur zu arbeiten und sei es mal auch sowas zu diskutieren und vielleicht auch so ein paar Personen zu haben, wenn ich mal auch an deine Richtung gucke, die auch so einen Klebestoff wahrscheinlich haben zwischen all diesen Personen, die in der IT arbeiten und mit den Lösungen arbeiten und Entscheidungen treffen sollten und denjenigen, die vielleicht am Ende des Tages auch immer mal gerne Entscheidungen treffen und sie dann vielleicht auch auf dem Papier am Ende des Tages treffen, dass man da auch so einen Klebstoff am Ende zwischen hat. Ne?
Richtig, ja genau. Also den Dialog fördern, den Austausch fördern und hier einfach eine Lösung herbeiführen und das aber auf einer intellektuell guten Basis.
Ja, sehr wichtig, sehr wichtig. Jimmy, wir haben immer zum Ende unserer Podcast-Folge einen kleinen Ausblick. Und da haben wir uns natürlich gedacht, dadurch, dass du für uns der Herr des COVID-Standards bist, fragen wir mal, was vielleicht dem Standard auch irgendwo fehlt, speziell vielleicht auch in Deutschland, wenn Marcel, so ein vielbelesener Mann, kurzfristig das erste Mal damit beschäftigt hat oder was auch vielleicht anderen europäischen Ländern fehlt, damit wir vielleicht diesen Standard zu einer ähnlichen Berühmtheit kriegen, auch wenn es vielleicht gar nicht das Ziel ist, wie bei einer ISO oder einem BSI-Grundschutz bei uns oder jetzt auch so ein NIST-Framework. Was fehlt vielleicht auch dem Standard? Du hast ja auch mal gesagt, es passt auch nicht überall rein, aber was fehlt dem Standard, damit es vielleicht nicht mehr in Zukunft nur noch von Auditoren missbraucht wird, sondern wirklich auch mal in den Unternehmen gelebt werden kann und man wirklich auch von den KPIs, nenne ich es mal, profitieren kann?
Also ich glaube, das ist wie bei allen Standards, braucht es einfach Menschen, die dieses Ding verstehen, die Komplexität verstehen und dann die sinnvollen Elemente rausnehmen können und die dann weiterbringen. Die Zahl derer ist sehr gering und die Zahl derer, die einfach so ein Ding lesen und dann wiederum auf Seite 39, zweiter Halbsatz kommen, die Zahl ist sehr groß, also die Pseudowissenden, die Standards brauchen, um behaupten zu können, sie haben eine Expertise. Für mich ist immer ein Security-Berater zum Beispiel, der auf ISO 27000 referenzieren muss, der verliert meines Erachtens an Ansehen, weil er muss seinen Job können. Und ISO 27000 sind nur die Überschriften vom Job, vom Inhalt. Und so wie bei einem Orthopäden, an der immer wiederum zurückgehen muss an sein Lehrbuch und dann bei jeder Knochenbehandlung zum Beispiel zurückschauen muss, dann kann er seine Sachen nicht. Oder wenn der Koch immer wieder ins Rezeptbuch schauen muss, dann kann er seinen Job nicht. Also Leute, die einfach ein Rezept aus dem Bauch herauskochen können, weil sie das gut können, weil sie das Rezept nicht mehr brauchen. Das fehlt meines Erachtens. Und dazu brauche ich aber Wissen und Erfahrung. Und die kann man nicht in ein Buch pressen.
Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Vielleicht kriegen wir es ja hin, dass wir immer mehr und mehr Leute mit diesem Wissen begeistern. Vielleicht kriegen wir es ja mal hin, dass der eine oder andere, wenn du mal wieder über Covid oder Ähnliches vielleicht auch mal auf einem Event sprichst, mal gespannt zuhörst und damit vielleicht dieses Wissen aus diesem Standort ein bisschen in die Breite zu tragen, wäre mit Sicherheit durchaus ein spannender Punkt. Und vielleicht ist es für das ein oder andere Unternehmen am Ende der richtige Standard, der richtige Hebel, um sich zu verbessern, weil darum geht es ja am Ende des Tages immer.
Genau, ich bin dabei.
Sehr gut. Jimmy, ich danke dir vielmals für den Podcast, für die coolen Einblicke. Ich würde sagen, wenn man am Ende einen Schlussstrich drunter zieht, du hast sehr, sehr viel positive Laune hier reingebracht, genauso wie du gesagt hast, das zeichnet dich aus. Wir hatten sehr, sehr coole fachliche Gespräche, also das schließt den Kreis und deswegen sage ich einfach mal ganz, ganz vielen Dank nach Österreich. Ich habe dich hervorragend verstanden, besser als unsere Bayern.
Herr Freund, das liegt wahrscheinlich am tollen Mikrofon.
Ja, dann Shoutout an Jana noch für das Mikrofon. Dankeschön.
Super, danke. Danke auch, Julius. Danke, Marcel. Danke euch für den echt tollen Podcast. Dankeschön.
Cool. Dankeschön. Die letzten Worte hat wie immer Marcel.
Ja, vielleicht kriegen wir es ja hin, ein Covid-Community-Treffen Norddeutschland zu organisieren, ne, in Zukunft und bauen hier unser Domizil aus. Aber Spaß beiseite. Ich habe es auf jeden Fall genossen, jetzt auch nochmal so ein bisschen mal hinter die Kulissen zu blicken eines Unternehmens wie Red Bull und dann aber auch zu verstehen, was für Herausforderungen ihr habt und ich sag mal, wie man dem begegnen kann, ohne dass man jeden Tag dort sitzt und sich denkt, wie kriege ich den Tag hier überlebt mit all den vielen Themen, die doch so als Verantwortlicher für IT-Sicherheit auf einen zukommen. Ja, ich fand es sehr interessant. Ich hoffe natürlich, dass sich das auch weiter setzt. Covid klingt ja wirklich sehr gut. Ich meine, wir haben jetzt auch wenig Berührungspunkte in der Tat vorher mit gehabt, aber ich denke mal, jetzt werden wir da immer häufiger drauf achten, nachdem wir mit dir gesprochen haben, aber nachdem ich das jetzt auch so zum 2-3 Mal gelesen habe, ist sicherlich etwas sehr, sehr Interessantes. Wir gucken da mal auf Seite 39, zweiter Halbsatz, hast du, glaube ich, gesagt, was sich da genau hinter verbirgt.
Das muss irgendwas Schlimmes sein.
Weil du hast das jetzt sehr, sehr oft genannt. Das scheint irgendwas zu sein, was dich sehr prägt in deiner Berufslaufbahn. Wir werden das mal nachrecherchieren. Und ich konnte dich auch sehr gut verstehen. Ich gehe davon aus, alle anderen auch. Von daher würde ich sagen, vielen lieben Dank auch von meiner Seite, dass du dabei warst heute bei uns virtuell im Studio. Schade, dass wir nicht nach Salzburg kommen konnten oder in die Region Salzburg. Das holen wir dann nochmal nach. Und damit würde ich sagen, ihr dürft die Empfangsgeräte dann jetzt abschalten.
Macht's gut.
Danke, ciao.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.